dann würde das ein Brikett werden. Gut, dass ich nicht du bin. Wenn ich du wäre und ich müsste ein Haus bauen, schau selbst, das würde nicht gut gehen. Gott, wenn ich du wäre, dann wäre die Welt jetzt schon ein gnadenloser Trümmerhaufen. Gut, dass ich nicht Gott bin. Gut, dass wir Menschen nicht Gott sind. Gut, dass wir es ihm überlassen können, mit dieser Welt fertig zu werden. Gut, dass wir ihn erwarten können, wie wir es eben auch gesungen haben. Das ist durchaus ein beruhigendes Gefühl. Gott wird alles richtig machen, wie wir es eben auch gesungen haben. Einer sagt jetzt, ein anderer sagt nie, alle werden ihn sehen. Kommen wir heute zu Jonas Geschichte. Jona, wir haben die letzten Sonntage von ihm gehört. Ja, wir haben erst gehört über den flüchtenden Jona, der nicht das tun wollte, was Gott ihm aufgetragen hat. Er ist ein Prophet. Wörtlich heißt ja ein Prophet ein Sprachrohr Gottes. Er sollte Gottes Wort weitersagen. Er wollte es nicht. Er machte Reis aus, aber wir haben es ja mitgekriegt. Gott lässt nicht einfach so jemand gehen. Nur eine Zeit, aber nicht immer. Und die Geschichte ist ja nur bekannt. Jona wird aufgehalten, das Schiff, wo er drauf ist, im Sturm. Und dann ist er einmal auch ehrlich und sagt, ich bin ein Hebräer, nicht ohne Stolz, aber sagt dann auch, was Sache ist. Und weil er eben da ehrlich war, erleben diese Seeleute auf dem Schiff im Sturm, dass es dann auch stimmt, was er sagt. Sie werfen ja ihn ins Wasser und das Meer wird ruhig. Ungewollt. Eigentlich hat Jona so Menschen irgendwie zu Gott gebracht. Dann kommt der Fisch. Und der Fisch hat dann einen schweren Brocken im Magen auf einmal, einen knötterigen Propheten. Das bekommt ihm bestimmt auch nicht gut, würde mir auch nicht gut bekommen. Aber Jona sitzt jetzt richtig tief drin. Und da erleben wir den betenden Jona. Ne? Weil er merkt, hier ist Ende. Man kann nicht vor Gott weglaufen. Und das Gebet ist Jona. Das ist schon beeindruckend. Manchmal hat es so Anklänge, denke ich manchmal, es ist ja auch ein Hinweis auf Jesus. Jesus hat selber gesagt, das Zeichen des Jona, 3 Tage im Bauch des Fisches, ist ein Zeichen, ist ein Hinweis auf ihn. Auf 3 Tage einen toten Messias, der dann wieder aufersteht. Und das Gebet von Jona hat so Anklänge, dass man sich vorstellen kann, dass auch Jesus in dieser tiefsten Tiefe gebetet hat. Er hat ja am Kreuz gebetet, das wissen wir. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Worte, die wir ja aus dem Psalm kennen, aus Psalm 22. Und so ist manchmal dieses Gebet von Jona so ein Anklang, so ein Hinweis auf Jesus, der diesen Weg ja für uns gegangen ist. Gut, Jona erlebt da sein blaues Wunder. Er ist im Fisch, bleibt am Leben und kommt wieder an Land. Weil so einen knötterigen Propheten im Magen, das hält auch kein Fisch aus. Ne? Ja, er wurde ausgespuckt. Dann erleben wir Jona, haben wir Jona erlebt, den Predigende. Aber ne, so schlecht das Recht, so nicht unbedingt von Herzen, nicht gerne. Und Wir haben es ja gehört von Roy. Die fünf Worte. In 40 Tagen Nineveh kaputt. Aber diese fünf Worte haben so eine Wirkung, das hat es nie wieder gegeben. Dass eine Stadt mit 120.000 Menschen sich zu Gott umkehrt, sich abwendet von ihr bisheriges Leben, was ja nicht unbedingt so toll war. Ne? Sie waren bekannt für ihre Grausamkeit und Boshaftigkeit. Und dieser Effekt, ja, das könnte sich jeder Evangelist nur wünschen, mit fünf Worten so eine Menge Menschen so zu bewegen. Jona wollte es eigentlich nicht, aber er hat es. Und dann passiert das. Was passiert? Als Gott sah, dass sie von ihren schlechten Wegen umgekehrt waren, bedauerte er, dass er ihnen Unheil angedroht hatte und verschonte sie. Ja, das war genau das, was Jona eigentlich gar nicht wollte. Und er war sauer. Er war richtig zornig. Wir lesen aus Jona 4. Doch Jona wurde darüber sehr böse und zornig. Er beklagte sich beim Herrn. Ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, bevor ich von zu Hause aufbrach? Deshalb bin ich ja fortgelaufen nach Tarsis. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig und voller Gnade bist, weil du das Unheil bedauerst. So mach nun meinem Leben ein Ende, Herr. Ich will lieber sterben, als zu leben. Der Herr antwortete ihm, ist es recht, dass du deshalb zornig bist? Warum ist Jona zornig? Ja, Gott lässt diese Heiden leben. Sehen wir mal von Jonas Sicht aus. Gott lässt diese Heiden leben, dieses brutale Volk. Er lässt sie leben, nach dem, was sie alles gemacht haben. Er lässt sie leben. Und sie können eine Gefahr für unser Volk, für mein Volk werden. Ninive war eine große Stadt im sogenannten Assyrerreich und das war dabei, sich zu vergrößern, das war dabei zu expandieren. Sie eroberten Gebiete und wurden immer ein bisschen größer. Und durchaus war da vielleicht etwas dran an dieser Gedanke. Sie könnten zu Bedrohung für uns werden. Und Gott lässt diese Heiden leben, wo er doch erst eigentlich ansagt, sie zu vernichten. Aber da ist noch ein Grund. Da können wir uns vielleicht eher auch noch etwas vorstellen. So geht es uns vielleicht auch manchmal. Jona. Ich habe meinem Volk militärischen Erfolg vorhergesagt, das hatte er. Das kann man im 2. Königebuch nachlesen. Ne? Er hatte in seiner Zeit dem König damals vorausgesagt, ne, dass sie wieder etwas werden sollten, dass sie Gebiete auch erobern sollten und wieder größer. So wie zu Davids und Salomos Zeiten vielleicht sogar. Ich habe meinem Volk also militärischen Erfolg vorhergesagt und das ist eingetroffen. Und nun sage ich das Gericht Gottes über diese Stadt voraus und es trifft nicht ein. Ja, wie stehe ich jetzt da vor der Welt? Als Versager oder als falscher Prophet? Keiner wird mir mehr glauben, meine Glaubwürdigkeit ist dahin. Mein Ego ist beschädigt. Sowas kommt uns schon mal bekannt vor. Jona zeigt hier sein wahres Gesicht. Hinter der frommen Fassade des Propheten steckt ein ganz schön dickes Ego. Gut, Jona hatte gewusst, dass Gott gnädig sein würde, wenn die Nineviten sich zu ihm umkehren würden. Woher wusste er das denn so genau? Er wusste es aus der Erlösungsgeschichte seines Volkes. Wir gehen ein bisschen zurück, wir müssen ein bisschen zurückblättern in der Bibel, nach dem 2. Buch Mose. Das Volk Israel ist im Sinai, sie sind ja aus Ägypten herausgeführt, erlöst aus der Sklaverei und freuen sich und sind dann am Sinai, lagern dort und ja, Gott will ja zu seinem Volk auch reden und einen Bund machen. Und Mose ist ja auf dem Berg, um das Ganze, von Gott das Ganze zu empfangen. Und dann passiert was, weil sie ja lange nichts mehr sehen, meinen sie, wir müssen aber irgendwie einen Gott haben, den wir sehen können. Und es mag sein, dass sie sich dabei einfach gedanklich auch einfach angelehnt haben an den Ägyptern. Die Ägypter hatten ja nur Götter, die sie sehen konnten. Götzen, Bilder. Und so kommt es ja dazu, dass sie ein goldenes Kalb haben. Und dann feiern sie ein rauschendes Fest, denn jetzt haben sie einen Gott, den sie sehen können, und tanzen um das goldene Kalb herum. Und das sieht Gott. Und dann sagt Gott ja zu Mose, dieses Volk, ich habe es gerade erlöst, und jetzt tanzen sie um ein Götzenbild. Aus 2. Mose 32. Gott sagte zu Mose, nachdem er diesen Tanz um das goldene Kalb gesehen hatte, ich habe erlebt, wie eigenwillig dieses Volk ist, fuhr der Herr fort. Ich will meinen Zorn über sie kommen lassen und sie alle vernichten. Dich, Mose, will ich jedoch zu einem großen Volk machen. Aber Mose flehte den Herrn, seinen Gott, an. Herr, warum willst du dein Volk in deinem Zorn vernichten, wo du doch es mit so großer Macht und starker Hand aus Ägypten geführt hast? Lass ab von deinem schrecklichen Zorn. Gib dein Vorhaben auf, solch ein Unheil über deinem Volk zu bringen. Und Gott sieht es ein. Das heißt ja, Gott, es reute ihm, so wie bei Ninive. Er tat es nicht, er vernichtete das Volk nicht und er vergab dem Volk seine Schuld. Später erlebt dann Mose noch einmal diese gewaltige Offenbarung Gottes. Er darf Gottes Herrlichkeit sehen. Da kam der Herr in der Wolkensäule herab, trat zu ihm und rief seinen Namen, der Herr, der ich bin, Jahweh, aus. Er ging an Mose vorüber und sprach, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld, meine Liebe und Treue sind groß. Jona wusste das alles. Und dann doch ist er sauer, er äußert den Wunsch zu sterben. Er sah keinen Sinn darin, dem Propheten eines gnädigen Gottes zu sein. Gerichtsansagen und dann passiert nichts. Würde vielleicht uns auch so gehen. Jona verweigert sich der Auseinandersetzung mit der Gnade Gottes. Das ist schon arg, wenn ein Mensch so weit kommt, die Gnade Gottes nicht sehen zu wollen. Und er geht mal wieder weg. Da ging Jona an den Ostrand der Stadt und machte sich eine Laubhütte, in die er sich setzte, um abzuwarten, wie es mit der Stadt weiterging. Abwarten und Tee trinken. Also warten, das tun wir ja auch. Wir warten ja auch. Wir haben ja gesungen. Die Wiederkunft, keiner weiß wann. Wir warten eigentlich drauf. Aber was für ein Warten ist das? Jona zieht sich so zurück aus allem und versteckt sich in einer Art Beobachterstatus. Ich beobachte mal. Das können wir gut. Das dürfte uns auch so passen. Einfach zu sitzen und zu gucken. Das mögen wir ja sonst auch, mag ich ja auch gerne, einfach irgendwo zu sitzen und auch Leute zu beobachten und nichts zu tun. Ja, aber wenn man doch weiß, die Menschen, die da sind, eigentlich sind sie doch verloren. War dem Jona das Wort Davids denn unbekannt? Das hat David schon mal geschrieben, in den Psalmen haben wir das. Denn deine Güte ist besser als das Leben und mit meinem Mund will ich dich loben. Deine Güte ist besser als das Leben? Die Güte Gottes, es ist das Wort, was Gott ja selber in seiner Offenbarung vorher gebraucht. Das heißt so viel wie Gottes äußerst wohlwollende Zuneigung, seine Liebe, seine ganze, ich sag mal, Hingabe für die Menschen. Gottes Güte ist besser als das Leben. Es lohnt sich einfach trotzdem, sich dem zu stellen und damit zu leben und davon zu reden. Gut, Jona hat sich zurückgezogen. Diese Art von Rückzug dürfte uns ja wohl auch bekannt sein. Wir mögen ja Jonas Hochmut und Unbarmherzigkeit zwar kritisieren, würden wir ja nicht so pontifikal sagen oder denken, oder doch? Aber wir neigen eher dazu, die böse, verlorene Welt einfach auch die böse, verlorene Welt sein zu lassen und uns in eine Wohlfühlblase zurückzuziehen. Das kennen wir ja auch. Das kann auch vieles sein. Eigentlich Dinge, die sonst eigentlich gut sind. Gemeinde, Zuhause, Hobbys, Natur, Musik. Es gibt so viele Dinge. Und das sind gottgegebene Dinge für uns, für unsere Freude. Einfach um das Leben angenehm zu gestalten oder auch Freude zu haben, ist nichts dagegen einzuwenden. Aber wenn wir dabei die verlorene Menschheit aus dem Blick verlieren, wenn uns diese verlorene Menschheit egal bleibt, dann werden diese Dinge alle irgendwie zu, ich sag mal, Zuchthilfen für ein laues Christentum. Laues Christentum kennen wir so ein bisschen, da gibt es im Buch der Offenbarung so einen Hinweis, komme ich gleich noch drauf. Ja, nicht warm, nicht kalt, passiv, eben nichts tun. Diese Dinge werden zu Fluchthilfen, um eben nicht missionieren zu müssen. Denk an Jona. Oder Fluchthilfen, um nicht zeugnishaft leben zu müssen. Und womöglich noch als Jünger Jesu erkannt zu werden. Hat euch jemand mal den Satz gesagt? Du bist doch auch so fromm. Hat das schon mal jemand gesagt? So ein Arbeitskollegen? Du bist doch auch so fromm, wenn es so einen Anlass gibt. Ja. Fromm weiß ich nicht. Ich bin froh. Und da kann man ja was erzählen. Ne? Ich bin froh. Warum? Ja. Ich bin gerettet. Ich weiß. Es gibt irgendwann das gute Ende. Und da bin ich bei. Das weiß ich, weil Jesus hat es für mich getan. So. Da hätte man schon mal mit dem Zeugnis einen Fuß in die Tür. Unser Herr ist auch sehr deutlich gewesen dabei, ne? Über das ganze am Ende seiner Zeit auf Erden. Predigt der ganzen Schöpfung, das Evangelium. Fanget an, Zeugen zu sein. Macht zu Jüngern die Missionsbefehle. Und wir müssen auch nicht mit dieser Wahrheit über das Ende der Welt und über Gottes Gericht hinterm Berg halten. Nein, so wie die Bibel an vielen Stellen darüber unmissverständlich schreibt, sollte das ein wichtiger Teil unseres Bekenntnisses als Jünger Jesu sein. Wir wissen um das Ende der Welt. Aber wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, seid immer bereit, darüber Auskunft zu geben. Nun, Gott erteilt Jona eine Lektion und die sollten wir uns gut angucken. Das ist der Rizinus, Rizinusschlauch, schöne große Blätter. Und wenn er groß genug ist, ein idealer Schattenspender. Und so wird es dann auch. Und Gott, der Herr, ließ einen Rizinusstrauch wachsen, der sich über Jonas Kopf ausbreitete und ihm Schatten gab. Das linderte sein Unbehagen und Jona freute sich sehr über den Busch. Doch Gott ließ auch einen Wurm kommen. Am nächsten Morgen bei Tagesanbruch fraß sich der Wurm durch den Busch, sodass dieser vertrocknete. Nachdem die Sonne aufgegangen war, schickte Gott einen sengenden Ostwind. Die Sonne brannte auf Jonas Kopf, bis er matt wurde und sich den Tod wünschte. Ganz sicher ist es besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe, rief er. Da sprach Gott zu Jona: Ist es richtig von dir, wegen des Rizinusstrauchs so zornig zu sein? Ja, antwortete Jona, zornig bis zum Tod. Da sprach der Herr: Dir tut es leid um den Busch, obwohl du nichts getan hast, um ihn entstehen zu lassen. Er wuchs in einer Nacht und verging über Nacht. Nineveh aber hat über 120.000 Einwohner, die nicht zwischen links und rechts unterscheiden können, ganz zu schweigen von den vielen Tieren. Sollte ich eine so große Stadt nicht schonen? Das Thema der Lektion ist klar: Gottes Barmherzigkeit gegen mein Egoismus. Für uns, die wir Gottes Gnade und Erlösung durch Jesus Christus erfahren haben, sollte es doch selbstverständlich sein und eine tolle Sache sein, wenn auch andere dieselbe Gnade erkennen und auch erleben dürfen. Wenn ich jedoch in mich hineinschaue, stelle ich allzu oft fest, dass es mich gar nicht so berührt, wie es den Menschen um mich herum ergeht. Sie kämpfen manchmal mit den Fragen über die Zukunft, mit körperlichen und seelischen Beeinträchtigungen und mit der Endlichkeit des Lebens, dass sie sterben müssen. Da kämpfen sie mit. Uns lässt das manchmal ganz schön kalt. Aber auch sie brauchen die Gnade Gottes. Sie brauchen die Hoffnung, die Aussicht, dass es bei ihm ein ewiges, herrliches Leben voller Frieden und Gerechtigkeit gibt. Haben die Menschen das Gericht Gottes verdient? Das haben wir auch. Müssen sie sehen, wie sie damit klarkommen? Das mussten wir auch, bis wir den Herrn Jesus kennenlernen durften. Jesus selber sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Ich glaube, es freut einem ganz besonders, dass wir Christen oft so fürchterliche Schlafnasen sind. Und ihr könnt euch denken, wer das ist. Der Feind Gottes freut sich, wenn wir ruhig sitzen, wenn wir die Sache angucken und nichts tun, nichts sagen. Und vielleicht denken sie, sind sie ja selbst schuld. Die sind doch selbst schuld. Ja, vielleicht sind sie das, aber sie brauchen die Gnade Gottes. Wir müssen uns also auch nicht wundern, wenn Gott uns eine solche Lektion, auch wie Jona erteilt, wenn uns die Bequemlichkeit unserer Komfortzone einfach weggenommen wird. Ist nicht mehr mit Sitzen und Gucken. Denn es geht um das Ende der Welt. Schon öfter haben natürlich Menschen geglaubt, dass das Ende der Welt gekommen sei in der Vergangenheit. Des Öfteren. Manche haben es versucht auszurechnen, manche haben gesagt, dann ist das Ende. Manche haben gesagt, oh, Katastrophen. Ja, aber schon öfter, auch als die großen Menschheitskatastrophen stattfanden, haben die Menschen vorher sich gar nicht damit auseinandersetzen wollen, bis es dann zu spät war. So eine Katastrophe ist noch nicht so arg lange her. Nicht mehr, wir haben ihn nicht erlebt, aber unsere Eltern, der Zweite Weltkrieg. Und ich denke immer noch an das Beispiel von meinen Landsleuten in den Niederlanden. Die haben alle nicht wahrhaben wollen, dass alle von so einem Krieg betroffen sein können. Sie wussten, es ist Krieg. Aber als dann Flugzeuge nachts über das Land gingen, haben sie alle noch geschlafen und gedacht, okay, die fliegen alle nach England. Das sind die Deutschen, die fliegen nach England. Das sind die Deutschen, die fliegen nach England. Und morgens haben sie sich die Augen gerieben. Die fliegen nicht nach England, die kommen zu uns. Es ist Krieg. Zu spät. Sie waren nicht wirklich vorbereitet. Sie haben es von sich geschoben. Sie wollten es nicht wahrhaben. Und so ist es oft. Es gibt ja noch eine, vielleicht die größte Katastrophe, die es je gab. Die steht ja in der Bibel, die Sintflut. Auch da haben die Menschen sich nicht damit auseinandersetzen wollen. Noah war dabei, eine Arche zu bauen, ein Riesending aus Holz, wussten alle. Aber sie haben sich nicht daran gestört. Lass doch die Spinner. So ähnlich mögen sie gedacht haben. Der Herr Jesus hat uns ja ganz klar beschrieben, wie die Haltung war. Wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es sein wie zur Zeit Noahs. In den Tagen vor der Sintflut feierten die Menschen rauschende Feste, Orgien und Hochzeiten, bis Noah in seine Arche stieg. Sie merkten nicht, was geschah, bis die Flut kam und sie alle hinwegschwemmte. Genauso wird es sein, wenn der Menschensohn kommt. Der Tag Gottes kommt wie ein Dieb, haben wir vorhin gehört. Und auch Petrus, der Apostel, von dem wir auch schon was gehört haben, der hat auch geschrieben. Vor allem denkt daran, dass in den letzten Tagen Spötter auftreten werden, die sich über die Wahrheit lustig machen und nur ihre eigenen Begierden folgen. Sie werden sagen, Jesus hat doch versprochen, wiederzukommen. Wo bleibt er denn? Soweit ein Mensch nur zurückdenken kann, ist doch alles genauso geblieben, wie es immer schon war, seit die Welt erschaffen wurde. Wenn Sie dies behaupten, sehen Sie nicht, dass Gott durch sein Wort den Himmel erschuf und die Erde aus dem Wasser hervortreten ließ und sie mit Wasser umgab? Durch sein Wort hat Gott die damalige Welt mit Wasser überflutet und vernichtet. Und Gott hat durch dasselbe Wort befohlen, dass dieser Himmel und diese Erde Bestand haben werden bis zum Tag des Gerichts. Dann werden sie vom Feuer verzehrt werden und die gottlosen Menschen werden zugrunde gehen. Das sind Worte von Petrus. Petrus ist auch so ein Fall. Kann ich mir auch gut hineinversetzen, ja. In den Evangelien kommt er uns ja so vor, ne, wie so ein ungeduldiger Draufgänger und ein Kämpfer für die gerechte Sache. Erinnern wir uns nur an die Geschichte, die Leidensgeschichte, wo das passierte mit dem Ohr. Wisst ihr, ne? Die Leute kamen, Jesus gefangen zu nehmen, und Petrus hat ein Schwert dabei, der Draufgänger. Wusch, Ohr ab. Aber das war nicht das Richtige. Er war da aber durchaus seelenverwandt mit Jona. So ein Stückchen, so selbstgerecht. Wir sind doch die. Müssen uns das doch nicht gefallen lassen. Ne? Einem draufgeben muss man. Vielleicht war er sogar ein leiblich entfernter Verwandter von Jona. Warum sage ich das? Ne? Hört mal, was Jesus zu ihm sagt am Galiläischen Meer, dann nach der Auferstehung, viel später, wo sie dann schön das schöne Fischfrühstück zusammen haben. Und Jesus, ne, zu seinen Jüngern redet, nach der Auferstehung, wo alle wieder froh sind. Da stellt er ja die Fragen. Simon, Simon, Sohn Jonas, hast du mich lieb? Ach, Sohn Jonas. Da habe ich auch gedacht, hey, vielleicht war es ja ein Urenkel oder so. Ich meine, Jona kam aus Galiläa, Simon auch. Hm? Kann sein. Petrus war also zunächst nicht unbedingt der sanftmütigste und geduldigste. Aber wie hat Gott an ihm gearbeitet? Wie sehr hat er sich verändert? Und im Zusammenhang mit dem Gericht Gottes spricht er jetzt von Geduld. Es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. So ist das. Geduld. Gut, Gottes Gnade währt schon über so viele Generationen von Menschen. Oder wie Paulus es auch schon mal gesagt hat, bis jetzt hat Gott über die Unwissenheit der Menschen hinweggesehen, doch nun gebietet er den Menschen auf der ganzen Welt, sich von den Götzen abzukehren und sich ihm zuzuwenden. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er die Welt gerecht richten wird, und zwar durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen bewiesen, wer diesen Mann ist, indem er ihn von den Toten auferweckte, Jesus. Also, das Ende der Welt steht fest. Und die Bibel gibt jetzt anhand von der Sintflut schon den klaren Beweis, dass das wirklich auch unumstößlich ist. Aber auch die Geschichte Ninives zeigt uns, dass Gott einen Schlusspunkt setzt. Nach der Jona-Geschichte wurde es dann irgendwann zur Hauptstadt des assyrischen Weltreiches. Die Assyrer eroberten immer mehr Länder. Ihr könnt auf der Karte sehen, ne? Das geht ja über den heutigen Nahen Osten schon ganz schön weit hinweg bis Ägypten, und sie haben vieles erobert und wurden immer stärker. Und sie eroberten auch einen Teil von Israel. Und dann setzten sie auch an, Jerusalem zu erobern. Und da hat Gott einen Schlusspunkt gesetzt, das erste. Soweit nicht. Sie durften Jerusalem nicht haben. Er hat eingegriffen. Er hat die Belagerungsarmee praktisch vernichtet. Und dann, nach einiger Zeit später, fing auch der Niedergang ihres Weltreiches an. Und der fand einen Schlusspunkt mit der Zerstörung Ninives. Nineveh wurde zerstört. Und wenn man nach dem Buch Jona kommt ja der Prophet Micha und nach dem Prophet Micha kommt der Prophet Nahum. Wenn man den mal liest, das ist ein Gerichtswort über Nineveh. Und das ist, hat stattgefunden. Da gab es keine Umkehr und da gab es den Schlusspunkt. Gut, Gott setzt den Schlusspunkt, das wissen wir. Aber wie sollen wir damit umgehen? Gut, durch Jona wissen wir jetzt, bei diesem Thema ist kein Platz für Selbstgerechtigkeit. Ich bin Hebräer. Wir sind doch Christen. Wir sind wieder. Uns kann nichts passieren. Ja? Ist auch kein Platz für Bequemlichkeit. Nichts Sofa. Wir müssen raus aus der Komfortzone. Ne? Oder wie bei der Gemeinde von Laodicea, steht in Offenbarung 3. Du sagst, ich bin reich, ich habe alles, was ich will, ich brauche nichts. Und du merkst nicht, dass du erbärmlich und bemitleidenswert und arm und blind und nackt bist. Wir können uns nicht darauf ausruhen, was wir geworden sind durch Gottes Gnade. Die Bibel macht uns klar, wie wir damit umgehen sollen. Nochmal Petrus. Doch der Tag des Herrn wird so unerwartet kommen wie ein Dieb. Dann wird der Himmel unter schrecklichem Lärm vergehen und alles wird sich in Flammen auflösen und die Erde wird mit allem, was auf ihr ist, verschwunden sein. Wenn aber alles um uns her sich auf diese Weise auflösen wird, wie viel mehr solltet ihr dann ein Leben führen, das heilig ist und Gott ehrt? Ihr solltet diesen Tag erwarten und ihn herbeisehnen. Ein Leben führen, das heilig ist. Und das bedeutet nicht ein Leben in einer frommen Blase. Vielmehr müssen wir eben unsere Komfortzone verlassen, hinausgehen, um für die Menschen erkennbar für Gott zu leben. Die Menschen müssen das an uns merken, sehen, hören. Und die Bibel gibt genug Hinweise, wie wir uns verhalten sollen. In Kolosser steht: Da Gott euch erwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, seid voll Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Ja, es ist schon ein Ding, wenn man über... Wir sollen uns herbeisehen. Wir sollen den Tag Gottes herbeisehen. Den Tag, an dem die Welt kaputt geht? Ja, denn es ist ja nicht das Ende. Wir haben ja diese gewaltige Verheißung. Die steht am Ende der Bibel. Das ist ja das Schöne, das ist wirklich so. Wenn, ne? Man liest die ganze Bibel durch und da ist viel, viel Gericht und viel Dinge drin. Klar, die Menschen sind auch böse und es geht immer hin und her. Aber am Ende sagt Gott, siehe, ich mache alles neu. Petrus sagt, wir aber erwarten den neuen Himmel und die neue Erde, die er versprochen hat. Dort wird Gottes Gerechtigkeit herrschen. Bemüht euch deshalb darum, liebe Freunde, ein reines und tadelloses Leben im Frieden mit Gott zu führen, während ihr auf dies alles wartet. Und denkt daran, Gott wartet, damit die Menschen gerettet werden. Gott wartet. Frieden mit Gott. Wir haben durch Jesus Frieden. Noch ein letzter Vers. Da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott. Durch das, was Jesus, unser Herr, für uns tat. Christus hat uns durch den Glauben ein Leben aus Gottes Gnade geschenkt, in der wir uns befinden. Und wir sehen voller Freude der Herrlichkeit Gottes entgegen. Das ist die Haltung, die wir haben sollten. Fällt auch nicht schwer, wenn man wirklich sieht, was Gott für uns getan hat. Und was wir haben. Kein Grund aber, sich hinzusetzen, auszuruhen und nur die Leute anzugucken und Mitleid zu haben, womöglich so. Nein. Wir haben was zu tun. Und wir sollten gehorsam sein, nicht wie Jona. Ob Jona denn dieses Leben in Frieden mit Gott so gefunden hat? Weil es endet nicht so friedvoll. Es endet eigentlich gar nicht. Es ist offen. Und eben gerade das offene Ende dieses kleinen Buches will uns auffordern, will uns anreizen, eben dieses Leben in Frieden mit Gott zu finden. Gott segne sein Wort an unser Herz und schenke uns seinen Frieden. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, wir danken dir. Wir beten dich an, du großer Herr, der du alles für uns getan hast. Wir danken dir einfach, dass du uns mit deiner Gnade, mit deiner Liebe so reich beschenkt hast. Und dass wir diesen Ausblick haben, diese Perspektive, bei dir zu sein. Aber Herr, wir danken dir auch, dass du uns mitten in dieser Welt stellst und dass du uns gebrauchen möchtest, eben auch als deine Sprachröhre, als solche, die etwas von dir sagen können, aber vor allen Dingen auch zeigen. Herr, so schenk uns Weisheit, aber schenk uns auch eben diese Liebe. Und wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass dein Wirken an uns, all diese Lektionen, die auch wir lernen müssen, dazu dienen, dass wir mehr von dir haben, mehr dir ähnlich sind, ja, du mehr durch uns wirken kannst, wir mehr Frucht bringen. Wir bitten dich, Herr, sei uns gnädig und schenk uns so Frieden, aber auch offenes Herz und offene Augen für die Menschen um uns herum. Und schenk, dass noch viele zum Glauben kommen. Und wir bitten dich auch für die Weltsituation, die auch jetzt so in Unruhe ist. Umso mehr, Herr, bitten wir, dass noch Menschen zu dir finden und dass wir umso mehr Zeuge deiner Liebe sind. Aber auch bitten wir für dein Volk Israel, Herr, dass du auch damit zum Ziel kommst und dass du auch die segnest, die unter deinem Volk sind und dich schon kennen, dass auch sie ein rechtes Zeugnis sind. Und wir bitten dich auch für die Geiseln, für die gefangenen Kinder deines Volkes, dass du sie frei machst, dass du diese Sache auch ein Ende setzt. Wir bitten dich um deine Gnade. Wir preisen dich und beten dich an. Amen.